Und es scheitert schon daran, dass sich diese verfickte KI weigert, uns vier in Windeln darzustellen. Das muss man sich erstmal vorstellen. Also eine Frechheit sondergleichen, dass sie mir vorschreiben will, was ich zu tragen habe.
Also. Ja, ja. Ho, Welt da draußen. Wir sind es wieder. Euer liebster Film- und Serien-Podcast, Steven Spoilberg. Heute in einer Zweierbesetzung. Wir haben auf der anderen Seite den lieben Mo.
Den einzigartigen.
Ja, unvergleichlichen.
Speziellen. Ja, leckeren, schmackhaft zubereiteten, knusprigen Mo.
Also da gibt es allerhand Attribute, die man dir zuschreiben kann.
Ja.
Einige Ausprägungen dessen werden wir heute auch bestimmt erleben im Rahmen unserer Folge. Da gibt es ein buntes Paket. Und der Vollständigkeit halber bin ich der liebe Berg. Bin auch mal wieder da, nachdem ich letzte Woche...
Ist das so? Bist du auch wirklich Berg und keine KI? Wie kannst du das jetzt beweisen?
Naja, niemand ist so wie ich, auch keine KI. Über KI brauchen wir uns, glaube ich, wenig Sorgen machen, in nächster Zeit zumindest, dass da irgendeine Aufgabe von der so übernommen wird, dass wir überflüssig wären.
Ja. Also ich bin auch immer fasziniert davon, da liest du dann irgendwo so, jetzt ist sie wirklich da. Dieser KI brauchst du eigentlich nur sagen, mal mir einen Pups und dann kommt da was Tolles raus oder schreib oder dies oder das. Und dann gibst du so, ne, ich hab's euch ja vorgeführt, ich habe versucht, ein neues Bild für unseren Podcast zu basteln und es scheitert schon daran, dass sich diese verfickte KI weigert, uns vier in Windeln darzustellen. Das muss man sich erstmal vorstellen. Also eine Frechheit sondergleichen, dass sie mir vorschreiben will, was ich zu tragen habe.
Also. Ja, ja. Weil es dann ja eventuell auch wieder unter Fetisch und Pornografie fällt und sowas. Das ist
ja, aber Windel, bitte dich.
Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal im Podcast hier erzählt habe. Ich habe ja auch schon mal versucht, für eine sehr, sehr leichte Anforderung in meinem Leben eine KI zu trainieren. Und es hat einfach nicht funktioniert. Habe ich das schon mal erzählt?
Das musst du mich nicht fragen. Meine Cache-Datei löscht sich jedes Mal, wenn wir eine Aufnahme beendet haben.
Ach so, na gut. Also ich habe auf jeden Fall versucht, mir meine Einkaufsliste, die ich so über der Woche schreibe, die hat ja, diese Produkte haben ja im Supermarkt meines Vertrauens, den ich immer nehme, eine gewisse Reihenfolge, in der sie kommen, wenn ich durch den Supermarkt laufe. Ich habe einfach der KI die Alter, Liste...
Das ist jetzt schon das bergscheste Ding, was ich mir vorstellen kann. Die Einkaufssachen haben eine Reihenfolge, wie sie mir theoretisch präsentiert. Wehe dem, eins davon ist in der Aktion und steht jetzt woanders.
Ja, das ist dann nicht so schlimm. Und auch der Supermarkt ist nicht so ein Assi-Supermarkt, der dauernd umräumt. Also das ist schon gewährleistet, deswegen macht das durchaus Sinn. Und ich mache das manuell, mir meistens die Sachen, die ich brauche, dann nochmal auf einer Liste in Reihenfolge schreiben. Kostet aber natürlich Zeit. Einfach immer gucken, hier das und das ordnen. Und eigentlich ist das ja nur eine Liste von Dingen, die ich einmal festlege und sage, das ist die Reihenfolge. Und dann immer nur meine Einkaufsliste reinkopiere in die KI und die mir das ordnet.
Mhm.
Funktioniert nicht zuverlässig. Macht immer Fehler. Wenn du die auf die Fehler hinweist, sagt sie, ach ja, habe ich gemerkt und macht es sofort wieder falsch. Also es ist einfach nur grausam und es dauert länger, das zu überprüfen, als, keine Ahnung, als das, als ich es selber mache. Das ist wirklich ätzend.
Ja, aber dasselbe Phänomen hatte ich ja auch mit dem, mir ist sehr bewusst, dass ich das falsch gemacht habe. Aber ich mache es dann gleich nochmal falsch. Also nur weil du mir sagst, dass das falsch ist, heißt das für mich noch nicht, dass ich da was ändern soll. Also ja, lassen wir es.
Lassen wir es. Komm, wir lassen es. Ich bin auf jeden Fall noch the original Berg without KI.
Yes.
Das kann ich soweit sagen. Und ich würde meinen, wir haben uns ein bisschen was vorgenommen. Wir haben auch einiges heute zusammen zu besprechen. Und mit einer der wenigen Ausnahmen würde ich einfach mal starten, denn ich habe einen Film mitgebracht, der ist nicht weiter erwähnenswert. Dennoch möchte ich ihn euch nicht vorenthalten, der ist jetzt relativ frisch auf Prime reingeschossen, kann man den gucken. Hat mit Hilary Swank eine relativ namhafte Hauptdarstellerin, auch Olivia Cooke ist kein unbedeutender Name. Jack Rayner ist mit dabei. Also das sind schon Namen, die kennt man. Umso verwunderlicher ist, dass der Film aufploppt und man sich denkt, oh, habe ich nie von gehört. Das ist meistens ein schlechtes Zeichen. Mhm. Und ist auch hier so. Der Film heißt im Deutschen The Darkest Truth. Im Original heißt er ganz anders. Da heißt er The Good Mother. Also es ist mal wieder fantastisch, wo hier, sag ich mal, der Unterschied liegt. Ist im Drama, Crime-Thriller-Genre irgendwo unterzuordnen, geht um eine Frau, und zwar Marissa, die ist Journalistin, gespielt von Hilary Swank. Die hat einen Sohn, der ist, ja, mit dem hat sie wenig Kontakt, der ist drogenabhängig und irgendwie so ein bisschen abgerutscht. Dieser Sohn hat auch eine Freundin, gespielt von Olivia Cooke, die heißt Paige im Film. Und sie bekommt am Anfang die Nachricht, dass ihr Sohn tot ist. Es gab einen Zwischenfall irgendwo, man vermutet, dass wahrscheinlich irgendeine Gang-Kriminalität oder Krieg oder irgendwas war. Oder in den Drogengeschichten, wo er drin verwickelt war, dass er da irgendwie zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen ist. Man weiß es nicht genau. Sie forscht ein bisschen nach, weil ihr Sohn Toby, gespielt von Jack Rayner, ist Polizist und ist mit dem Fall betraut. Und dann taucht eben die ja ungeliebte Schwiegertochter in spe auf und sagt, ich bin schwanger von ihm. Und naja, dann wird es halt so eine Beziehung wider Willen. Man versucht sich so ein bisschen zu trösten und versucht irgendwie so den Tod aufzuarbeiten, die Hintergründe zu erfahren. Und da die Polizei nicht allzu viel tut, versucht man über die Leute, mit denen man weiß, dass der Sohn früher rumgehangen hat, halt irgendwie so ein bisschen an Informationen zu kommen und begibt sich dann auf eigene Faust so selbstjustizmäßig in die Ermittlung. Und das Ganze ist halt schon sehr tröge, ist halt alles düster, alles mit so einem grundschweren Ton, der so ein bisschen bleiern über allen liegt. Wir befinden uns immer mal in irgendwelchen düsteren Straßen, irgendwelche Crack-Junkie-Camps oder irgendwelche Hütten, wo Drogen vertickt werden. Also das sehen wir halt die ganze Zeit. Und es gibt einen Twist, den habe ich meilenweit gegen Wind gerochen. Und nach dem Twist geht's auch irgendwie ganz komisch und unbefriedigend nochmal weiter. Das fühlt sich alles so rangeklebt an. Ja, insgesamt wirklich kein guter Film, weil daran wirklich nichts neu oder innovativ ist, weder vom Look noch von Schauspielern noch sonst irgendwas. Also Hilary Swank spielt auch, als hätte sie gar keinen Bock drauf. Und ich kann das gar nicht empfehlen. Das sieht an vielen Stellen trotzdem solide aus. Das ist handwerklich ganz okay gemacht. Also das ist jetzt nicht rumgeschludert oder so, man hat schon versucht, hier was hinzubringen. Aber es ist auch alles mit so ganz langen Establishment-Shots, Establishing-Shots. Und es fühlt sich also zäh an, weil man hat gleich das Gefühl, man versucht, die fehlende Handlung mit Bildern irgendwie vollzustopfen, die so immer so übergangsweise bedeutungsschwanger irgendwo in der Luft liegen. Weiß ich nicht, ob das so cool ist. Ich habe jetzt so knapp über 5 gegeben oder 5 so. Das ist ein mittelmäßiger Film, den kann man gerne links liegen lassen.
Hat man nichts
verpasst.
Nee, das mache ich.
The Darkest Truth.
Der kann in der Dunkelheit bleiben. Kratzt mich gar nicht. Und Hilary Swank hatte ihre Momente, die waren kurz, dafür sehr gut und hat schon lange nichts mehr abgeliefert, was in irgendeiner Form relevant ist. Also
ja, das ist leider wahr.
Ja, das trifft auch und immer wieder und dann mal wieder nicht auf den nächsten Hampel zu, den wir jetzt haben. Wir können es uns nicht verkneifen. Liam Neeson ist zurück auf der Eisstraße. Ach nee, jetzt ja irgendwie nicht. Na, ist egal. Ice Road Vengeance. Falls ihr euch noch daran erinnert, in irgendeiner verschollenen Folge, ich weiß nicht wann es war, habe ich mal über Ice Road geredet, glaube ich.
Ich werde das mal nachforschen.
Jo Leute, ich bin's, die Stimme Gottes. Long time no see. Also, lange her ist hier eine Untertreibung, weil das erste Mal war das schon am 22.07.2021 in der CCC 27 Cinema Couch Compass. Da hatte Mo ihn bei ca. 40 Minuten. Und dann hatten wir das auch in der CCC 37, da hat der Sandro was dazu erzählt, bei 24 Minuten 16. Und warum ich jetzt den Dialekt zweimal gewechselt habe, ich habe keine Ahnung. Tschüss, aus und vorbei, bis zum nächsten Mal.
Und ich fand den gar nicht so schlecht. Für das, was der sein wollte, war der okay. Das war noch so ein, der alte Mann fährt mit dem Truck durch die Gegend, über zugefrorene Seen. Menschen machen immer wieder dumme Sachen. Liam Neeson schaut die ganze Zeit, als hätte man ihm gesagt, er müsste dauerhaft im Kühlschrank wohnen. Also ja, der war okay, aber man hat schon gemerkt, dass da ist schon ein Trash-Faktor vorhanden. Aber ich konnte dem was abgewinnen. Dann dachte ich natürlich, da machen die jetzt einen zweiten Teil. Kann ja nicht viel schief gehen, weil du brauchst ja im Grunde nur den ersten wiederholen. Denn diese Eisstraßengeschichte, dass Trucks wirklich über gefrorene Seen fahren in Alaska, das ist ja, das bietet ja noch jede Menge Möglichkeiten. Aber nein, statt ihm dem ADAC Silberstatus zu geben, weil er so gut auf Eis fährt, geht man einfach nach Nepal aus einem Grund, den ich schon beinahe dort, wieder vergessen hätte.
Und dort gibt's wenigstens eine vereiste Straße.
Ja, ja, wie auch immer das passiert ist. Aber ja, man fragt sich halt tatsächlich, wie viele Eisstraßen Liam Neeson noch befahren will, bevor der sagt, ja, ich glaube, das war's jetzt. Ich habe noch eine Viertelstunde meine Frau angeguckt und dann haben wir beide gesagt, wenn wir das jetzt durchziehen, dann braucht es Wein. Und dann habe ich Wein geholt und dann haben wir ihn durchgezogen, weil der aber dann auch wirklich nur auf den Haufen von Trash kann. Die Handlung ist irgendwas zwischen, weiß ich nicht, eiskalte Engel und die Ludolfs auf Tour. Oder irgendeine Fahrraddoku in Nepal könntest du auch noch einbauen. Hier ist nichts richtig. Also hier ist wirklich nichts richtig. Nichts passt zusammen. Er hat eine solide 4,8 auf IMDb. Das ist auch schon was. Ich meine, das musst du auch erstmal hinkriegen. Mittlerweile. Warum hast du den geguckt und warum findest du den besser als ich?
Ja, was heißt, ich finde den besser?
Das war jetzt einfach mal also, so, ne, in den Raum gepupst. Du hättest ja auch sagen können, du Affe, niemals.
Nee, also ich muss, das Pferd muss man ja anders aufzäumen. Das Ding ist halt mit Liam Neeson, wir wissen halt, was das für Filme sind. Wenn irgendwo ein Film kommt, wo er draufsteht, dann wissen wir genau, was drin ist. Und das ist eigentlich nie anders. Und die Ausreißer in beide Richtungen, die sind dann mal da aufgrund von irgendwas, was in dem Film passiert. Aber ansonsten spielt er halt immer dieselbe Figur. Was mich dazu bringt, du könntest quasi alle Filme irgendwas Ice Road Kindergarten Cop, Ice Road was weiß ich nennen. Es ist eh egal, weil er spielt sowieso immer den gleichen Typen. Deswegen macht das in dem Film auch überhaupt keinen Sinn, das als Sequel von Ice Road zu verkaufen, weil es hat damit nichts zu tun und wir brauchen nicht den Charakter aus Ice Road, damit dieser Film funktioniert, weil der Charakter ist quasi für ihn in jedem Film gleich.
So. Nicht in jedem, aber ich weiß, in welche Richtung du gehen willst, ja.
Ja, es ist schon so gut wie. Und naja, und dann hast du halt Liam Neeson und du weißt, ich sehe es ähnlich mit dem Originalen der Ice Road. Der war tatsächlich im Gegensatz zu allen anderen, hat er ein bisschen rausgeragt, weil der ein bisschen ansehnlicher war. Der war ganz gut unterhaltsam. Deswegen dachten wir uns, ach, hier ist der zweite Teil draußen, da können wir doch drüber reden. Ist sowieso eine Tradition, dass wir über jede Liam Neeson-Gurke hier reden und Sandro dann irgendwann mal völlig sein Gehirn reformatieren muss, weil er einfach eh nicht weiß, welcher Film welcher ist. Hm. Und das da, alleine dafür macht Spaß und deswegen habe ich den geguckt und ich fand auch, der ist jetzt halt auch nicht besser oder schlechter als die anderen Kritzgurken von ihm. Also das ist, wenn man ihn mag als Typen und ich mag ihn als Typen, ist das okay. Kann man sich berieseln lassen. Die Handlung ist völlig gaga, zusammengeklebt aus irgendwelcher Scheiße, die nicht zusammenpasst. Alle Figuren verhalten sich, als würde es keinen Sinn machen. Die ganzen Action-Set-Pieces werden irgendwie selber nochmal entwaffnet von der Handlung. Weil irgendwie geht es die ganze Zeit darum, dass die ganz aufwendig mit einem Kran über irgendeine Schlucht sich lassen. Und als es dann soweit ist, fahren die anderen drumrum. So, und sind dann innerhalb von 5 Minuten wieder... Und eigentlich
hätte es nicht gehen dürfen, ne? Vorher noch ja, ein langes also, Gewese. Das geht nicht, das seh ich.
Ja. Und dann ist es aber so, dass die dann halt drüber sind mit dem Kran und die anderen denken, ja, nehme ich einen anderen Weg und innerhalb von 5 Minuten haben die eingeholt und sind wieder da. Also das ist alles Quatsch. Aber es ist vollkommen okay. Es tut keinem weh. Es gab ein paar ganz, ganz ansehnliche Szenen so im Einzelnen. Aber ja, irgendwie kann ich ihm nicht böse sein. Ich habe so ein bisschen eine Milde, deswegen kriegt es vielleicht nochmal so einen Punkt mehr, als ich geben würde. Deswegen ja. Ist das auch wieder so 5 bis 6 vielleicht, so wenn man wohlwollend ist.
Ja, da bist du schon sehr wohl. Also bei mir, wenn ich Sterne oder Zahlen geben würde, wäre es maximal eine 3, weil es war wirklich nur, wir haben wirklich nur wieder angemacht, weil wir Pommes und Wein hatten. Ansonsten wäre der ausgeblieben, weil schon innerhalb der ersten Viertelstunde so viel falsch ist. Er benutzt die Urne seines Bruders, um den Ausgleich zu machen, dass der Bus nicht, so ein Bus nicht abstürzt. So ein Final Destination Moment. Da habe ich schon gedacht, oh Freunde. Und da wusste ich ja noch gar nicht, was dann noch alles kommt. Anyway, man muss schon sagen, es wäre sicherlich mal spannend, so ein Liam Neeson Special zu machen, nicht wegen der ganzen B-Gurken, sondern der hat einfach auch eine ganze Handvoll guter Filme gemacht. Das vergisst man halt leider. Also wir waren alle, da nehme ich dich nicht aus, wahrscheinlich vom ersten Taken ziemlich angefasst. Wenn der Nebenrollen hatte in sowas wie Tatsächlich Liebe, war das ein anderer Typ. Nonstop ist ein geiler Action-Kracher. Wenn der dann wieder was ganz Ungewöhnliches macht, wie Silence, der Film mit Andrew Garfield oder sowas und Adam Driver, da siehst du ihn richtig schauspielern, das kann der. Aber wenn du wieder auf die Hauruck-Fresse gehst, Hard Powder fand ich gut, das ist ein Remake von einem dänischen Film oder skandinavischen Film.
Also Hard Powder kann ich nicht gut finden, weil das Original ist fantastisch.
Ja, ist es.
Das finde ich schon, alleine, dass man das remaket, finde ich schon Quatsch.
Ja, nu, aber da kommen wir ja nicht umhin. Also
nee. Das so. Stimmt.
Ich bin ja auch ein großer Fan des ersten und einzigen bisher Films vom A-Team. Ich hätte mir da gern mehr gewünscht, weil das halt einfach von vorne bis hinten nur kracht. Aber es ist egal. Dieser Film kann nix und ich wäre froh, wenn es keinen dritten gibt.
Wir werden das sehen. Es ist zu befürchten.
Das mit den alten Leuten ist ja immer so eine Sache, ne? Also man freut sich ja über so gewisse Schauspieler immer, auch wenn sie dann im Rentenalter immer noch gut zu tun haben, so wie Liam Neeson, der ja vor nicht ganz wenigen Jahren gesagt hat, ich mache keine Actionfilme mehr, und prompt kamen 2 oder 3 Actionfilme noch raus.
Ja, und bis heute.
Und bis heute also, bleibt das dann halt
nicht. Ich meine, dieser Film hier beginnt damit, dass er hier so eine, dass er die Nadel hoch klettert.
Ja. Was der kann der. Ne?
Ja.
Ja, Anthony Hopkins ist mittlerweile so alt, dass der nicht mehr am Set erscheint. Zumindest nicht beim nächsten Film.
Nee. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, der Mann ist mir ein Rätsel. Ja. Weißt du, der macht ewig Jahre nichts. Dann kommt mal irgendwie so ein schrottischer Transformers um die Ecke, wo mal irgendwie so 2, 3 Worte in die Kamera reinpupst. Dann ewig lange nichts. Dann kommt sowas wie The Father, er streicht einen Oscar ein. Dann kommt wieder ewig lange nichts und dann kommt wieder so eine Scheißgurke.
Ja, der hat einfach, ich glaube, Anthony Hopkins hat bei seiner Filmwahl einfach ganz oft auch den Schalk im Nacken und freut sich, wenn er Quatsch machen darf. Also,
ja.
Ne, du sagst jetzt, macht jetzt jahrelang nichts, also so richtig nichts hat er die ganze Zeit nicht gemacht. Er hat immer was gemacht, nur dass wir vieles davon nicht gesehen haben. Kein Mensch hat Elise gesehen oder Der Virtuose oder One Life und solche Sachen. Freud war auch, in Rebel Moon war er dabei, als Stimme zumindest. Also der macht schon die ganze Zeit. Hier ist er jetzt Teil von dem Film, der heißt Locked. Den könnt ihr jetzt digital sehen. Und Bill the Pennywise Skarsgård ist auch dabei. Der will mal endlich wieder sein Gesicht zeigen, bevor die Leute das vergessen, wie der aussieht. Und für den ist, bei dem ist das ja auch so. Bill Skarsgård dreht scheinbar Filme, auf die er einfach Bock hat und für die er dann gut bezahlt wird. Denn auf der Leinwand auftauchen ist immer noch besser als Etepetete gar nicht mehr zu drehen. Und deswegen macht er dann halt eben hat ja auch so eine ziemlich heiße Mischung, ne? Nosferatu, diese schlechte The Crow-Verfilmung, Boy Kills World, dann war bei John Wick, also der zieht schon in Barbarian war ja auch, um mal einen kleineren Film zu nennen, der zieht eigentlich schon ganz gute Karten, wenn er was dreht.
Ja. Ach, das ist auch einfach schön durchmischt, ne? Der probiert sich in vielen Sachen aus, ist gerne genommen, scheint also dementsprechend, jetzt würde ich darauf mal schließen, ein ganz guter Typ zu sein, mit dem er arbeiten kann. Ich meine, das hat ja auch der gute Regisseur von Boy Kills World, der liebe
Moritz Mohr,
der hier bei uns zu Gast war. Liebe Grüße an der Stelle. Der hat das ja auch erzählt, dass das ein Typ ist, der hat einfach... Der ist diszipliniert, der bereitet sich auch auf so einen kleinen Indie-Film ewig lange vor, trainiert, macht Choreos, macht Krafttraining, weiß ich nicht was alles und ist am Set und liefert halt.
Ja.
Also der will schon was bringen und ich glaube, das spricht sich dann halt rum bei jeglichen Filmemachern, ob das jetzt kleine Indie-Filmemacher sind oder eben Blockbuster-Filmemacher und da ist er, glaube ich, gerne genommen.
Ja, Locked geht folgendermaßen: Ein Typ, der Geld braucht, will ein Auto klauen. So simpel fängt es erstmal an. Er steigt ins Auto und dann auf einmal gehen die Türen nicht mehr auf und eine böse Stimme aus dem Off sagt ihm, du bist jetzt hier gefangen. Das ist Locked. Ja, ein Kammerspiel, wenn man so will. Anthony Hopkins ist die Stimme aus dem Off und das klingt ja erstmal nach einem psychologischen Kammerspiel, vielleicht sogar mit Tiefgang. Bei mir war es aber eher so ein Escape Room, wo der Game Master zu alt ist. Also irgendwie fühlte sich das komisch an. Also die Stimme von Anthony Hopkins kommt die ganze Zeit aus den ganzen Lautsprechern. Würde er sprechen wie damals als Hannibal Lecter, hätten wir vielleicht Angst. Aber so klingt das halt alles wie so ein Hörbuch bei Audible. Du drückst halt einen Knopf, oder er spricht sein Navi ein. Ja, weißt du, in 300 Metern nach links fällst du von der Klippe oder so. Ich weiß es nicht. Skarsgård ist halt dann am Arsch, der will da raus. Der Wagen ist jetzt nicht einfach ein Auto, sonst würden wir, ne, wie ganzen Nappel sagen, na, dann trittst du halt die Windschutzscheibe ein und dann krabbelst du wieder raus, wird's doch schon sein. Das geht, so einfach ist es hier nicht. Und deswegen schwitzt er und schreit und schlicht gegen die Scheiben. Muss ich irgendwann überlegen, wo gehe ich denn jetzt hier auf Toilette? Von einem Drehbuch zu reden, traue ich mich kaum, weil im Grunde ist da, haben wir den Film ja schon gesagt, da sitzt ein Typ im Auto und kommt nicht raus, weil jemand ein perfides Spiel mit ihm spielt.
So, genau. Und ich sag mal so, der ist nicht frei von Spaß. Also der Film hat schon seine Momente und ich finde, er ist auch rein kameratechnisch, gerade auch bevor es ins Auto geht und dann währenddessen geil eingefangen. Also das hat Style. Das Auto, was hier ich weiß gar nicht, ist das eine reale Automarke oder ist das eine fiktive?
Da bin ich nicht also, der Richtige für. Also für keine mich Ahnung, sind die bin Hälfte ich auch nicht der Richtige. Automarken ist, unbekannt.
Es ist auf jeden Fall ein Dolus, ein großer schwarzer SUV, wie gesagt, mit Sonderausstattung. Und ich finde, das ist schon unterhaltsam. Trägt sich aber halt nicht über den ganzen Film. Also du merkst halt schon deutlich, spätestens ab der Hälfte hat der Film überhaupt gar nichts mehr zu erzählen und benutzt nur irgendwelche Tropen, die wir schon tausendmal gesehen haben, um die Handlung so ein bisschen am Laufen zu halten und wird dann auch ziemlich absurd und ab dann wird's halt auch dünn.
Ja.
Und das kann man schon irgendwie verzeihen auch ein bisschen, weil insgesamt macht der Film schon einen ganz guten Job. Also auch Skarsgård macht einen guten Job, finde ich. Der passt in diese Rolle von diesen Taugenichts, diesen Lulli, der da eben zur falschen Zeit auch am falschen Ort wieder mal ist. Und das funktioniert alles schon, aber es gibt eben nicht viel her. Das ist einfach das große Problem bei diesem Film.
Das ist richtig. Was ich mich halt frage, ist, das ist ein Remake. Das ist keine eigen ausgedachte Geschichte. Das ist ein Remake von einem Film von 2019. Der hieß, im Englischen heißt der 4x4, im Original heißt er Oduedas. Und der hat schon nur eine 5,7 auf IMDb. Das heißt, der war schon nicht besonders gut. Und warum macht man davon ein Remake? Sicherlich nicht in der Hoffnung, dass man es dann besser macht, weil das ist wohl, ich habe den noch nicht sehen können, aber es ist das, was ich lesen kann, klingt ziemlich 1:1 zu dem, was wir da gesehen haben. Also ja, wenn man ihn mag, und da spricht ja erstmal nichts gegen, dass man ihn mag, den Bill Skarsgård, dann kann man das auf jeden Fall gucken. Der ist wirklich nicht ohne Spaß. Ja. Und das, was in diesem kleinen Raum stattfindet, nämlich, dass das, es ist halt in der meisten Zeit, das ist ein Auto. Aus einem Auto kann man doch sehr viel rausholen, wenn man weiß, wie man die Kameras geschickt aufstellt. Das muss man dem Film lassen. Der sieht nicht billig aus. Das Problem ist halt maßgeblich tatsächlich das Drehbuch, das nicht viel hergibt. Twists, die dann so ein bisschen, manchmal zu gewollt daherkommen und dann halt eben unglaubwürdig werden. Und ja, mehr kann man dazu nicht sagen. Müsst ihr euch fragen, ob der, ich weiß gar nicht, was der jetzt kostet, 5 Mäuse oder so.
Da kann man ruhig warten, bis er frei ist. Also ja, ausgeben würde ich das jetzt nicht nochmal unbedingt, aber ich habe es natürlich gerne getan, um mit dir heute drüber reden zu können.
Ja.
Das habe ich gemacht.
Wir schmeißen uns manchmal in die Bresche. Das muss man ja ganz klar sagen. Ne?
Genau. Ich habe ja aus durchaus der Rubrik. Gut, es ist jetzt nicht die Rubrik, aber wir haben auch eine schöne Rubrik, die da heißt, wir gucken Filme, damit ihr es nicht müsst.
Ja, und ich würde den, aber noch viel mehr natürlich Ice Road Vengeance in diesen Topf schmeißen. Was nicht für den nächsten gilt, den ich hier mit habe.
Ich hörte, der soll sehr gut sein.
Ja, das hört man. Das hört man tatsächlich. Und zwar von In die Sonne schauen. In die Sonne schauen ist der neue Film von Mascha Schilinski. Ist ein deutsches Drama und ist der deutsche Vorschlag für die Kategorie Bester internationaler Film bei der Oscarverleihung 2026. Da werden wir natürlich erstmal hellhörig. Das ist schon eine fette Ansage. Das Ding hat dann auch noch im Mai 25 den Preis der Jury in Cannes abgeräumt. Also das spricht alles sehr, sehr für den Film. Ich will mal folgendermaßen anfangen. Das hier ist kein einfacher Film. Also wenn man den gucken geht, dann muss man sich darauf einstellen, dass das ein experimentaler Film ist. Der hat einen Experimentiercharakter da drin, den man die ganze Zeit merkt und der mich dann irgendwann hatte. Meine Sofabegleitung nicht. Ich habe ja vorher schon gesagt, ich will am Sonntag ins Kino und will diesen Film gucken. Der ist nichts für dich, ich buche mir nur eine Karte. Sie schreibt, nö, ich komme mit. Ich nochmal, nein, der ist nichts für dich. Sie, doch, ich komme mit. Ich will da ja auch aufgeschlossen sein. Ist ja der deutsche Beitrag, will ich wissen. Wir sitzen im Kino und ich weiß nicht, wie lange es gedauert hat, eine halbe Stunde. Ich hol dich später ab. So, das war das. Es war ein bisschen später, denn der Film geht 149 Minuten. Der Film hat mich nachhaltig beeindruckt und tatsächlich nachhaltig. Währenddessen hat mich schon was beeindruckt, aber nachhaltig, der ist gewachsen. Der Film entfaltet eine ganz eigentümliche Stimmung, die irgendwie vertraut wirkt und verstörend zugleich, weil wir erleben hier die Geschichten von vier Frauen in vier verschiedenen Zeitepochen, 1910, 1940, 1980 und in den 2000ern, die mehr oder weniger über den Hof, auf dem die leben, ist ein Hof in der Altmark, quasi verbunden werden. Die sind nicht miteinander verwandt und das ist nicht die nächste Generation, sondern die leben halt einfach zufällig da auf diesem Hof. Und der Film ist überhaupt nicht stringent. Also das ist nicht so, dass wir erst dem einen Strang, dann im nächsten folgen, sondern die werden permanent durcheinander geworfen. Du kannst sie optisch super erkennen. Alleine wegen den Zeitraum, in den das spielt. Einige Charaktere, also einer, da taucht auch wieder auf, ist aber auch ganz unerheblich. Besonders stark fand ich nämlich, und das hat mich auch tatsächlich die ganze Zeit gefesselt, das Sounddesign. Das Sounddesign ist nicht einfach nur so eine akustische Begleitung, sondern ein eigener erzählerischer Layer, so wie ich das zuletzt hatte bei dem, dessen Namen mir jetzt gerade schon wieder nicht einfällt, weil ich zu schnell rede.
The Zone of Interest.
Danke. The Zone of Interest.
Okay.
Danke, du bist ein Schatz. Diese Geräuschkulisse spielt mit allen möglichen Klangverzerrungen und das erzeugt eine Dichte und dann gibt es ein Rauschen und da werde ich jetzt meinen Kumpel Sandro abholen an der Stelle, musste die ganze Zeit an David Lynch denken. Also wenn es jemanden gibt, der für mich mit Sounddesign halt in seinen Filmen und zwar mit Rauschen und mit Stille gearbeitet hat, dann ist das David Lynch. Und das hat Billy Mind, heißt die dafür zuständig war, an diesem Film hier auch gemacht. Das hat absolut großartig für mich funktioniert. Es hat den Film um so viel Längen besser gemacht, als es nur die rein visuelle Arbeit da getan hätte. Und die ist auch schon toll. Also hier Licht, Schatten, Perspektiven werden toll gesetzt. Wir gucken durch Schlüssellöcher zwischen Balken durch. Wir sehen zum Teil nur wirklich Ausschnitte aus dem Bild und sowas. Und das zieht einen irgendwie rein. Ich kann aber auch verstehen, dass jemand, wenn du das die ersten 30 Minuten siehst, sagst, das überfordert mich gerade, weil das ist eben kein Film, Second Screen geht nicht, du kannst dich dabei Nachos futtern wie ein Bekloppter oder mal rausgehen und ein Malzbier holen und wieder reinkommen, das geht halt alles nicht. Meiner Meinung nach geht das nicht. Das ist ein Werk, das weniger über die Handlung als über die Atmosphäre funktioniert, weil die Handlung, was ich jetzt eingangs gesagt habe, ne, das Leben von vier Frauen, dann hätte man so ein Bild vor Augen und egal, was du dir vorstellst, Berg, das ist es nicht. Und ich kann es dir auch gar nicht erklären, weil es darum nicht geht. Weißt du? In Kritiken liest man dann so, das ist zum Teil das Heranwachsen oder ein Coming of Age und so. Und das sehe ich da alles irgendwie nicht. Ich kann dir aber auch gar nicht was wir da sehen. Was ich dir sagen kann, ist tatsächlich, dass die ganzen Schauspieler, allen voran eben natürlich die vier, mit denen wir hier die Zeit verbringen, Hannah Hecht ist eine deutsche Kinderdarstellerin, die ist 10. Was die hier als Alma spielt, ist einfach Ist einfach super. Du nimmst dir alles ab, als lebt die 1910 auf diesem Hof und weiß das alles. Das ist einfach geil. Ja. Auch die anderen und auch allen voran dann Lena Urzendowski, die Schwester von Sebastian Urzendowski, den wir ja erst bei Oderbruch so gelobt haben und demnächst in der Tiger sehen werden, hat hier eine tolle Rolle, spielt Angelika in den 80ern angesiedelt in der DDR, die noch am ehesten in diesem Bereich von Körperlichkeit finden oder Platz im Leben finden, irgendwie sowas da einzugliedern ist, also erwachende Sexualität und Aufmerksamkeit und mit einer klaren Geschichte in dieser Struktur, also der kann man am ehesten noch folgen. Die Geschichten davor im Zweiten Weltkrieg, das und 1910 ist einfach durch das, was du siehst, so beeindruckend. Also ich finde schon, den kannst du nicht einfach konsumieren, den musst du erleben. Und wenn dir da sowas zusagt, das ist ein mutiges Stück Kino, das ist intensiv. Ich fand den auch toll und für mich geht das total klar, dass das der Beitrag ist für den Oscar, weil das ist ein großes Ding, das ist monumental, das passt da schon.
Also alleine aus dem Grund würde ich es mir schon angucken. Man muss einfach immer sehen, ob das jetzt einen wirklich dann catcht oder ob vielleicht genau die experimentelle Art und Weise einen da auch irgendwie rausschmeißt. Das kann alles passieren. Ich meine, mich noch zu erinnern, ich weiß nicht, ob der für einen Oscar nominiert war, hier Fabian und der Gang vor die Hunde.
Nee,
weißt
nicht,
du das? Das
nicht,
mit Tom Schilling, das Ding damals.
Ja, hab ich.
Auf jeden Fall war der aber auch sehr hoch angehangen, dieser Film.
Ja.
Und den habe ich nach 20 Minuten ausgemacht, weil ich es nicht ausgehalten habe, wie der Film ist.
Mhm.
Und dann habe ich mir mal ein bisschen durchgelesen, ein paar Kritiken. Und in sehr vielen Kritiken hieß es, wenn man die ersten 45 Minuten überstanden hat, wird der richtig gut. Und da dachte ich mir, Leute, echt, das ist
ja,
das
es
geht
ist ein 3-Stunden-Film, den musst du 45 Minuten geben zum Aufbau. Bei einem 2-Stunden-Film hat er eine halbe Stunde und so geht das dann immer weiter runter.
Ja, ist schwierig.
Ja, deswegen krabbelt Liam Neeson am Anfang von seinem Film hier auf die Nadel. Und hier brauchst du 45 Minuten, um festzustellen, oh Mann, ich glaube, das ist nichts für mich. Ich habe den aber nicht, den habe ich tatsächlich nicht gesehen. Das ist ja von Dominik Graf, der macht ja auch immer gerne herausforderndere Filme immer wieder mal, aber halt eben auch ganz andere Sachen. Also insofern klingt das eigentlich ganz spannend. Weiß gar nicht, warum ich den nicht gesehen habe. Naja.
Albrecht Schuch spielt auch mit. Falls du noch einen Grund brauchst.
Tatsächlich, ja, dann bin ich dabei. Dann geh ich mal los. Aber In die Sonne schauen, toller deutscher Beitrag. Ist mutiges Kino, ist im Grunde das Kino, was wir sehen wollen. Und dann hier diese alte Trope, so der deutsche Film, der kann nichts. Das ist natürlich Quatsch, das wissen wir ja mittlerweile. Der hier kann was. Und der nächste, den wir haben, der kann auch was. Wir sind hier, meine Fresse, Alter, wir sind hier bei 33 Minuten ungefähr und hauen hier raus. Also
ja, das können wir ja auch mal einfach machen, oder? Ja, ich finde, das ist absolut in Ordnung. Und wir bleiben auch bei deutschen Beiträgen, um präzise zu sein, schweizerisch-deutsche Kooperation. Und zwar der Film Heldin.
Mhm.
Heldin bezieht sich auf die Titelfigur namens Floria Lind, die gespielt wird von Leonie Bentsch, die kennen wir schon aus Das Lehrerzimmer und seitdem wissen wir auch, dass sie was kann und in dem Film ist sie aber auch wahnsinnig, wahnsinnig doll gefordert, denn der Begriff Heldin bezieht sich auf eine ausgebildete Pflegekraft in einem Krankenhaus und der Film ist im Grunde genommen, wir begleiten sie auf einer ihrer Spätschichten. Und es passiert eigentlich sonst nichts als das. Wir verfolgen alles, was ihr dazu begegnet. Und es gibt ja ein paar Leute unter uns, die haben schon mal Berührungspunkte gehabt mit Krankenhäusern, mit vielleicht wie in meinem Fall Zivildienst, was ja auch eine Form von Pflege ist und verschiedenste Art und Weisen. Und man weiß dadurch schon alleine, dass das, was wir hier sehen, nicht außergewöhnlich dramaturgisch überzogen ist.
Mhm.
Das ist tatsächlich Realität und der Film ist ja auch mit dem Zweck gemacht, aufmerksam zu machen auf den Pflegenotstand und das wird in dem Film sehr deutlich und ich muss sagen, dieser Film ist nicht so wie so eine Doku, wo du jetzt einfach sie mal so begleitest, was da so passiert, sondern das ist halt eben noch extra wahnsinnig fesselnd gemacht, also weil es einfach auf Spielfilmniveau wirklich toll inszeniert ist, es ist super gefilmt, die Kamerabewegung ist großartig, wir haben sehr, sehr lange Sequenzen drin, so One-Shot-mäßig, wo die Kamera immer wieder folgt und dadurch einfach diese Hektik und dieses Hin und Her und hier ist sie bei dem Patienten und der will dort was und dann kommt wieder einer und fragt, wann die Ärztin kommt, um ihm seinen Befund zu geben und dann bestellt irgend so ein Idiot noch einen Tee und dann muss sie wieder in den Medizinschrank, dann muss sie ihrer Kollegin helfen, dann gibt's wieder einen Notfallknopf, der gedrückt wird, wo sie hin muss, dann muss sie jemanden aus dem OP abholen, dann also es gibt tausend Sachen, die gleichzeitig zu tun sind. Und man kriegt ein Gespür so dafür, was so eine Pflegekraft dann auch können muss, um das alles abzukönnen. Einfach um es überhaupt abzuarbeiten, dann mit dem Stress umzugehen, mit Menschen umzugehen, empathisch zu bleiben und diese wirklich komplexen Vorgänge auch durchzuführen, ohne einen Fehler zu machen, weil jeder Fehler auch im Zweifelsfall Schaden für einen Patienten bedeutet. Mhm. Also das ist wirklich, wirklich toll gemacht und ich habe mich dabei ertappt, wie ich innerhalb von 2 Minuten so reingesogen war, dass ich einfach so in einer ganz komischen Körperhaltung so halb auf der Kante von der Couch gesessen habe und so bin ich verharrt über ewig lange Zeit. Also weil der dich einfach so fesselt und das kann er, der Film. Und Leonie Bench ist absolut großartig in diesem Film.
Ja, alles was Berg gesagt hat, von mir nur nochmal die Anmerkung, verstehe nicht genau. Als die Berlinale lief, kriege ich links und rechts dumme Filme angezeigt, die da laufen. Der lief nicht. Nicht im Wettbewerb zumindest. Denselben Fehler hatten sie schon mal gemacht mit Das Lehrerzimmer. Auch ein großer Film, wie ich finde. Ein toller Film. Dieser hier ist, ich finde auch, der hat so eine emotionale Stärke durch diesen toll gezeichneten Hauptcharakter. Und wir alle sind nicht dumm. Wir wissen, was in der Medizin geleistet wird, was die Leute da leisten, die uns da den Hintern abwischen und Blut abnehmen und all so ein Kram. Und auch wenn man im Krankenhaus liegt, dafür selten den Blick hat, weil dann wartet man irgendwie doch immer zu lange auf das, was man gerade will, weil man eine kränkliche Person ist, möchte ich mit niemandem da tauschen. Ich möchte aber auch mehr machen, als auf dem Balkon krabbeln und klatschen, was immer noch eine dumme Geschichte ist, die wir gerne schnell vergessen dürften eigentlich. Ich finde die Dialoge auch toll. Die sorgen dafür, also erstmal glaube ich die und die sorgen für so eine dichte Atmosphäre, die einen eben genauso reinzieht. Ne? Und die Kameraarbeit ist dabei geil, weil wir der Protagonistin so eng folgen wie sonst nix. Und es gibt so ein paar Szenen, die sind, ja, die wirken fast leise und zurückhaltend. So ein bisschen, ich erzähle hier gar nichts, sondern die Kamera verharrt vielleicht und so. Aber das hat halt einen emotionalen Nachhall dann umso mehr. Ne? Ich finde auch, dass, ne, wie Steven immer gerne sagt, das ist ein knackiger 90-Minüter. Es hat auch nicht mehr gebraucht. Dafür hat der halt eben keine Längen, weil jeder Teil auf den nächsten aufbaut, selbst wenn es ein bisschen ruhiger wird, wie ich gerade sage, dann soll das halt für so einen emotionalen Nachhall sorgen und dann baut sich das nachher gleich wieder auf, weil wir merken schon den Druck auch, bis dann nachher dieser Release ist. So, ja. In diesem Satz sehe ich dich morgen wieder und wir als normale Menschen, wie mein Kumpel Martin mir geschrieben hat, würden sagen, nee, Freunde, das hier war's. Ich gehe an den Kiosk und verkaufe Semmeln, aber ich komme nicht wieder. Aber sie sagt einfach, ja klar, so, weil es so ist. Ne? Also die Leute, die das machen, die kommen morgen wieder.
Das ist halt krass und das ist jetzt wirklich auch kein wirklich aus. Also es passieren natürlich viele verschiedene Dinge, die uns zeigen, was alles so vorkommen kann. Die sind für sich alle schon absolut realistisch und glaubhaft. Natürlich in der Dichte, wie in diesem Film, ist es natürlich auch ein bisschen zurecht gemacht, aber nicht weit weg von der Realität. Und das muss man einfach auch anerkennen. Und ich bin ja auch so einer vom Berufsleben her, ich habe so gerade auch so in Richtung Optimierung von Produktion und sowas studiert. Ich sehe das auch gerne immer nochmal aus einem anderen Blick, so aus diesen, wie effizient sind Arbeitsabläufe, wie ist die Fachkraft drauf, was muss die eigentlich alles beherrschen, gleichzeitig aus Muskelgedächtnis, ohne nachzudenken, Entscheidungen treffen, in welcher Reihenfolge und was gehört da alles dazu. Das hat mich schon beeindruckt. Also du siehst halt einfach, was die recherchiert haben und was Leonie Bench alles in Vorbereitung gesteckt hat, um wirklich glaubhaft das rüberbringen zu können. Ich möchte gar nicht wissen, wie lange die gebraucht hat, um das wirklich spielen zu können, weil das kannst du nicht einfach mal so am Set und hast ein Drehbuch und spielst das, sondern ich nehme mal stark an, die wird halt einfach über längere Zeiträume in so einer Pflege mitgelaufen sein und wird das mitgemacht haben. Anders kannst du das nicht spielen. Nicht in dieser Glaubhaftigkeit. Und das fand ich halt cool, gerade weil es auch so ein ganz wichtiger Sektor ist, wo es wirklich um Menschenleben und menschliche Gesundheit geht, wie krass auch da, glaube ich, das sich entwickelt hat. Also ich sag mal, wenn du jetzt mal Krankenhausserien von siehst oder Filme, die in einer anderen Zeit spielen, nicht in unserer heutigen Moderne, da sind halt Arbeitsabläufe bei Weitem nicht so krass effizient hochgepitcht wie jetzt hier. Also was hier teilweise, wie gearbeitet wird, mit was für kleinen Hilfen man sich Arbeitsabläufe leichter macht und Sachen greifbarer hinlegt oder wie Abläufe organisiert sind, das finde ich total geil dargestellt hier.
Ja, ich muss dich einmal korrigieren, die hervorragende Schauspielerin heißt Leonie Benesch.
Entschuldigung.
Nicht Bench, macht ja nichts, also mir nicht, ihr vielleicht, ich weiß es nicht, aber ich bin ganz bei
ihr. Ich entschuldige mich bei Ihnen, Frau Benesch, es tut mir leid.
Ich würde die Hammelbeine langziehen, wenn wir sie mal einladen. Ich habe gelesen, dass sie sich intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt hat und deswegen ist die Leistung eben so glaubhaft. Und da habe ich ein paar Kritiken gelesen, eben aus der Pflege. Leute aus der Pflege haben geschrieben, die können das beurteilen. Wir als Laien können nur sagen, ich glaube, dass das so ist. Und ich habe auch ein paar Kritiken gelesen, die haben gesagt, ja, die Leute denken wahrscheinlich, dass das alles so, wie du gerade gesagt hast, aufpoliert ist und größer gemacht, als es tatsächlich ist. Aber da haben ganz viele geschrieben, nee, an schlechten Tagen ist es genau so. Und die schlechten Tage sind in der Regel das Wochenende nach 23 Uhr. Und das glaube ich auch gut und gerne, dass da Sachen passieren, denen wir uns gar nicht stellen könnten. Weder im Zivildienst noch im echten Leben. Aber gut, Heldin von uns beiden auf jeden Fall Daumen hoch. Ich hab die Blu-ray auch schon bestellt. Also der geht auf jeden Fall in meine Sammlung, weil damit hatte ich viel Spaß.
Ja,
das muss ich schon sagen.
Beeindruckend und unbedingt sehenswert. Also das ist so ein Must-See einfach. Eigentlich, ja. Da gibt's auch keine Zielgruppe oder so, sondern eigentlich, du bist Mensch, dann guck den Film. So.
Ja, genau. Ja, du bist Mensch, dann guck den Film. Ja, gut, dann.
Trifft jetzt auf den nächsten nicht unbedingt zu, finde
ja,
ich.
Aber, naja, das sehen ja viele, viele anders. Du bist Mensch, dann guck gefälligst den Film Zwischen Himmel und Hölle oder wie er im Original heißt, High and Low. Das ist ein Film aus dem Jahre 1963. Ja, ich komme hier gerade mit einer alten Gurke. Und ja, wenn ihr den gucken wollt, müsst ihr euch anstrengen, denn der liegt nirgends rum. Den hat kein Streamer am Start, aber der Film ist gerade wieder wichtig, denn das ist im Grunde die Vorlage, die sich Spike Lee genommen hat, um seinen neuesten Film Highest to Lowest zu machen. Highest to Lowest ist nämlich eine Neuinterpretation von High and Low und das ist ein Film von Akira Kurosawa. Das ist ja ein Name, der den meisten jetzt nicht unbekannt sein wird. Seine Filme sind ja... Also der hat ja Filme gemacht, die zitiert und rezitiert und also seine Sieben Samurai sind die Vorlage für jeden Film, in dem mehr als drei Leute mitspielen und wo es um Rache geht im Grunde. Geliebt von Tarantino, Scorsese, De Niro, von allen. Und Akira Kurosawas Film ist im Vergleich zu vielen anderen japanischen, denn er setzt sich natürlich auch sehr viel mit Samurais auseinander und die Samurai-Kriege und der einzelne Rächer, der dann seine Ehre wiederherstellen muss. Und da sticht der so ein bisschen raus, denn wenn wir immer sagen, so der und der Film von David Lynch ist gut für Einsteiger, dann würde ich sagen, für Kurosawa-Einsteiger ist High and Low ein guter Film. Denn im Grunde ist das erstmal ein klassischer Krimi. Der erzählt die gesamte Geschichte basiert auf einem Roman von Ed McBain und der ist 4 Jahre vorher erschienen, also 1959. Das ist eine Krimi-Vorlage und dieser Ed McBain hat eine Reihe geschrieben, die hießen 87. Das Revier. Da gibt's auch deutsche Hörspiele von. Das ist eine ganz spannende Serie. Und in der Geschichte ist es so, dass ein gewichtiger Mann, ein Manager, wird erpresst, weil sein Sohn entführt wurde. Und es stellt sich halt gleich raus am Anfang, es ist am Ende nicht sein Sohn, sondern es ist der Sohn des Chauffeurs. Und ab da beginnt das Dilemma in verschiedenen Varianten. Im Buch ist es eher ein klassischer Krimi, der gesellschaftlich Klassenunterschiede anspricht und auch eine moralische Zwickmühle darstellt, aber halt eben so im Ton von hartgesottenen Police Procedurals erzählt wird. Dann kommt Kurosawa mit seinem Film und der hat den stark erweitert und verändert. Und er verlegt die Handlung nach Japan, macht aus dem Manager einen Schuhfabrikanten. Also im Originalbuch ist er auch Schuhverkäufer oder Manager von irgendwie sowas. Und sein Schuhfabrikant Kingo Gondo wird halt eben am Abend der wichtigsten Entscheidung seines Lebens damit konfrontiert, dass er im Grunde auf einem Stück Papier sein ganzes Leben, sein ganzes Geld drauf liegt, weil er gerade einen ganz riskanten Move machen will, um die Firma, in der er arbeitet, an sich zu ziehen, weil er sich, er fühlt sich eben nicht, er möchte was anderes mit dieser Firma machen und gibt also seinem Mitarbeiter quasi ein Stück Papier in der Hand, da steht dann drauf, ne, das sind 50 Millionen oder 30 Millionen und damit machen wir jetzt den Deal. Und am selben Abend, wo diese Entscheidung im Raum steht, ruft jemand bei ihm an und sagt, wir haben deinen Sohn entführt. Kurosawas Film ist klassisch schwarz-weiß und der macht Sachen, da wusste ich überhaupt nicht, dass es die gibt. Also ich will jetzt hier nicht tun, als wäre ich der größte Klugscheißer der Welt und habe alle Kurosawa-Filme gesehen, habe ich nicht. Ich habe 3 gesehen und die fand ich alle sehr bemerkenswert und der hier gehört auf jeden Fall dazu, weil Kurosawa etwas macht, das ich nicht kannte vorher und das nennt sich Blocking. Weißt du, was Blocking ist?
Nee. Ich bin auch froh, dass du es mir jetzt erklärst.
Ja, weil das ist wirklich faszinierend. Es gibt ein YouTube-Video, das könnt ihr euch mal angucken. Das heißt 3 Brilliant Moments of Blocking. Wir verlinken das dann auch in den Shownotes. Und das bezieht sich explizit auf die 3 Szenen in dem Film von Kurosawa und wie sie immer und immer wieder in der Filmwelt dann benutzt wurden. Blocking ist im Grunde ist ein Ding, das kommt aus dem Theaterbereich. Das heißt, im Theater hast du eine Bühne. Und wenn du willst, dass die Leute weiterhin auf die Bühne gucken, dann muss da immer was passieren. Ja, ich nenne dir mal ein Beispiel, das du kennst. Ein gutes Beispiel für Blocking ist, wenn in einem Kamerashot ganz viel passiert, aber nicht taram, 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 sondern einfach zum Beispiel sich Leute bewegen. Denk mal an die 12 Geschworenen. Die besten Szenen sind die, wo die Kamera starr ist, wir den ganzen Tisch sehen und alle 12 Leute. Und die machen alle was Unterschiedliches. Einer steht, einer bewegt sich, einer schreibt sich was. Und solche Momente sind das hier bei Kurosawa, wo du halt siehst, wie genial der die Kameras aufgestellt hat, dass du wichtige Gespräche finden manchmal im Hintergrund statt. Da steht dann der Kingo Gondo hinten links und redet mit jemandem und davor sitzen 3 Polizeibeamte. Und deren Köpfe siehst du wirklich groß und er ist da hinten im Hintergrund, weil der einfach dieses Blocking nutzt, um die Weite dir darzustellen, die so ein Fernsehbildschirm ja normalerweise gar nicht hat. Ist total abgefahren. Geschichtenmäßig, also von der Story her, erweitert er halt eben das Originalbuch, macht dann viel größeres psychologisches Kammerspiel drauf, denn fast die gesamte erste Stunde ist nur in seinem Apartment auf dem Weg zu der Entscheidung. Er wird angerufen, der Junge ist entführt. Der Junge kommt wieder, es wird festgestellt, dass es der falsche Junge ist, quasi sein Chauffeur. Der Sohn vom Chauffeur wurde entführt und die Polizei trifft ein. Dieser ganze Bereich und wie die dann besprechen, alles 1 Stunde lang fast nur in der Bude. Und erst dann gehen sie das erste Mal raus. Und hier hast du so einen Polizeithriller im Grunde, der auf nüchterne Spannung setzt. Also das ist nicht Highlife in Dosen, da ist nicht Peng, Peng, Peng und sondern das ist ganz kühle, aber stark visualisiert menschliche Züge, dieses Dilemma, das er hat, soll ich mein ganzes Geld ausgeben für ein Kind, das nicht mal meins ist? Ja. Und du siehst hier, und das ist ja selten geworden, richtig gute und schlaue und nachvollziehbare Polizeiarbeit. Also der nimmt dich dann, der Film ist 2,5 Stunden lang. Deswegen hat er so viel Raum und nimmt dich dann auch noch richtig lange mit. Wie kommen die Polizisten jetzt voran? Der zeichnet ein positives Bild der Polizeiarbeit. Es sei jetzt mal dahingestellt, ob das realistisch ist, dass die so arbeiten. Und ich meine, das ist ja eher ein Schick geworden in den letzten, ja, weiß ich nicht, schon 30, 40 Jahren bald, muss man ja sagen, Polizisten immer aussehen zu lassen wie die letzten Deppen.
Es sei denn, weil die Protagonisten in unseren Filmen das dann immer selber machen, weil die Polizei ja auch nichts macht.
Genau, und wenn sie Polizisten sind, nehmen wir mal 7 als Beispiel oder sowas, da kann man sich dran erinnern, wie gut die Polizeiarbeit da war. Wie 2 Charaktere, die unterschiedlicher nicht sein konnten, Brad Pitt und Morgan Freeman in den Rollen, durch geschicktes Fragen, Nachdenken etc. auch so langsam. Oder wenn du an die Zodiac-Verfilmung denkst, ja, da ist das auch so, dass wir Teil vom Ganzen sind und diesen aufbauen. Solche Filme mag ich ja ganz gerne. Auch so Big Short zum Beispiel ist ja so ein Film.
Das Original vom Schakal.
Das Original vom Schakal, ja.
Finde ich die Polizeiarbeit auch richtig
gut
dargestellt.
Ja, auf jeden Fall, ja. Und hier ist das halt eben auch so. Und ich wollte den natürlich sehen, weil ich mich gefragt habe, was genau macht jetzt, was kann Spike Lee da rausholen, das ich jetzt nicht schon gesehen habe? Was macht Spike Lee jetzt mit diesem Film? Und das bringt uns jetzt natürlich dann zu dem im Moment, wie ich vorhin vorgelesen habe, auf allen Plattformen die Nummer 1 seienden Highest to Lowest. Er lief kurz in den Staaten im Kino, eine Handvoll Tage, und ist dann bei Apple erschienen, ist eben ein sogenannter Spike Lee Joint. Der sagt ja nicht, dass ich Filme mache, sondern das sind Joints. Das sind halt Happenings, das sind Ereignisse. Ich weiß nicht, wie vertraut du bist mit dem Werk von Spike Lee.
Müsste ich jetzt mal kurz überlegen. Was habe ich denn gesehen? Ich habe gesehen, gute Frage. Black Klansman habe ich gesehen. Oldboy habe ich gesehen. Nee, das stimmt, der hat das Remake gemacht. Nee, das habe ich nicht gesehen.
Ja.
Inside Man habe ich gesehen. Das ist mir auch in guter Erinnerung. Aber dann wird es auch so langsam dünner. Also so seine großen Kracher, die habe ich alle nicht gesehen. So Malcolm X oder sowas. Das habe ich alles nicht geguckt.
Okay.
Nee.
Ja, es ist also Spike Lees fünfter Film mit Denzel Washington. Malcolm X, hast du gesagt, mein erster Film war Do the Right Thing, 88. So eine Tragikkomödie, produziert von Spike Lee. Und da war er noch so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen Wunderkind, aber das war so ein Hobach, da kommt einer und dreht ganz anders und es ist wild und es ist bunt und war sehr erfolgreich. Und schon ein Jahr später hat er einen Film gemacht, den haben, also ich habe in meinem Leben noch keinen getroffen, der den gesehen hat, tatsächlich, aber der hat mich nachhaltig tatsächlich berührt. Der heißt nämlich Mo Better Blues. Ist ein Filmdrama, eben auch mit Denzel Washington, und spielt in der Brooklyner Jazz-Szene. Und das hat mich nachhaltig so dazu gebracht, Jazz zu hören. So bin ich auf Miles Davis gekommen und die Großen. Und das ist ja immer noch so eine Art Branford Marsalis. Immer noch eine Musik, die ich super finde. Und der Soundtrack-Song von Mo Better Blues ist immer noch einer meiner Lieblingstracks. Die höre ich, pfeife ich manchmal, wenn ich spazieren gehe mit dem Hund. Spike Lee-Filme sind aber gerade in den letzten Jahren jetzt nicht so ganz frei von Schande, muss man sagen. Oldboy kann man jetzt finden, wie man will. Das ist ja auch schon ein Remake. Also er hat damals ja auch schon einen japanischen Manga und den Film, den es dazu gab, genommen und hat seine Version daraus gemacht. Das war ja auch nicht so ganz ohne. Da haben ja auch viele Leute gesagt, ja, er versetzt es so ein bisschen in eine Neuzeit und hat mit Josh Brolin auf jeden Fall auch einen Charakter, der, wo es fetzt. Aber er hat ihn halt an einigen Stellen auch trotz der Gewalt, die da drin ist, ja doch ganz schön entschärft und verändert. Leichter verdaulich gemacht, ne, quasi.
Ich habe den damals auch schon einfach nicht geguckt, weil ich wirklich den nicht sehen will. Weil das Original ist so speziell, wo ich glaube, das kann kein Remake ansatzweise so brillant machen.
Ja. Ja, also bin ich, ich habe sie beide gesehen, ich habe auch das Remake gesehen und kann auch sagen, es hätte das Remake nicht gebraucht, aber ich verstehe, du hast das ja vorhin auch mal gesagt, also warum machen sie Remakes? Ja, weil du die Filme anpassen willst an die Sehgewohnheiten der Jetztzeit. Das ist ja der Grund.
Das ist ein Grund, ich glaube, der häufigere ist einfach, dass die Amis eben keine synchronisierten Filme haben wollen. Ich glaube, das ist Grund Nummer 1 und dann kommt erst auf Platz 2, glaube ich, dieses salonfähig machen für ein neues Publikum, weil bei Oldboy liegen ja jetzt auch nicht so viele Jahre zwischen den beiden Filmen.
Nee. Aber es kommt auch sicherlich noch dazu, dass warum sollen wir etwas, von dem wir denken, dass es Geld macht, liegen lassen. Wir können den ja nachdrehen und dann suchen wir uns jemanden, der seinen eigenen Stempel drauf macht. So. Deswegen war ich natürlich erstmal, generell freue ich mich immer, wenn Spike Lee was macht und Denzel Washington, das ist eigentlich nie verkehrt. Denzel Washington geht immer. Ist einfach so ein netter Typ.
Aber er ist eben auch so ein bisschen Liam Neeson.
Das ist eine harte Nummer.
Ja, es ist schon immer sehr, sehr ähnlich, was er macht. Und er ist schon immer auch deutlich getypecastet. Es gibt aus meiner Sicht wenige Filme, wo er wirklich anders agiert. Ja. Er ist schon immer so, wie er ist.
Das ist
ich kann ja auch mal, du hast ja jetzt dich mit der Vorlage beschäftigt. Ich beschäftige mich jetzt mal mit dem Neuen. Und ich muss halt einfach sagen, jetzt, ich kenne ja das alles, was du gerade erzählt, nicht, kannte ich vorher nicht, fand ich sehr interessant. Und ich habe diesen Film, habe ich mich absolut durchgequält. Ich fand ihn von vorne bis hinten furchtbar. Mhm. Ich fand ihn ganz schlimm. Ich habe ihm 3 von 10 Punkten gegeben. Oh. Ich fand jede künstlerische Entscheidung in diesem Film absolut nicht nachvollziehbar. Also mich hat schon aufgeregt, dass der einfach an vielen Stellen, das hat sicherlich irgendeinen Sinn und jetzt kommt irgendjemand um die Ecke.
Ja, was bist denn du für ein Banauseberg? Das musst du auch einfach mal anerkennen, das ist künstlerisch und so.
Aber es ist halt für mich so Quatsch, diese Szenen, wo wir immer Sachen doppelt sehen. Das hat mich so wahnsinnig gemacht, was immer so wirkt wie so ein Schnittfehler. Mhm. Du siehst halt irgendwie, wie die, keine Ahnung, sie sehen sich, begrüßen sich, geben sich die Hand und dann siehst du, wie die sich die Hand geben, eine Sekunde später nochmal aus einer anderen Kameraperspektive. Und es hat offensichtlich so direkt eigentlich überhaupt keinen Sinn und es zieht sich auch nicht durch den ganzen Film, sondern es tritt mal eine Weile ganz häufig auf und dann wieder absolut gar nicht mehr, dann nochmal kurz und dann überhaupt nicht mehr. Mhm. Also es erschließt sich einfach nicht ein direkter Effekt für mich, sondern für mich ist das alles irgendwelches künstlerisches Rumgewichse. Das ist wirklich nichts, wo ich sage, hat mich irgendwie begeistert. Dann sieht der Film, der hat tolle Kameraperspektiven und gute Sets, aber er sieht, finde ich, kackenhässlich aus. Mhm. Ich finde, diese 90er Bildästhetik ist so fürchterlich vom Look her. Dann die ganze Figur, die Denzel Washington spielt, die geht mir voll auf den Sack. Also seine ganze Chuzpe, die um ihn rum aufgebaut wird, wie der mit seiner Frau umgeht, wie der mit seinen Geschäftspartnern umgeht, mit seinem Chauffeur, finde ich alles schlimm. Ich habe mir die ganze Zeit gedacht, Alter, was bist du für ein unsympathisches Arschloch? Dann dieses Großmannstum, was am Ende des Films dann noch so kommt mit seiner Firma, weil das hat ja, da finde ich, was du erzählt hast zum Original mit diesen Manager-Typen und so, das finde ich feiner ausgearbeitet. Hier finde ich es manchmal sehr, sehr plump, obwohl nochmal, was ich dem Film geben muss, ich finde die Komponente mit der Öffentlichkeitswirksamkeit ist hier, die kommt hier ja, wenn ich das rausgehört habe, eher in diesem Film dazu.
Nee. Ist in dem anderen auch.
Ach, ist in dem anderen auch, weil das finde ich einen coolen Spin.
Auf jeden Fall.
Dass durch diese Entscheidung nochmal einfach, du kannst halt nicht richtig machen. So, weil die eine Entscheidung führt dazu, dass du zwar besser wegkommst, aber dadurch dann die Öffentlichkeit dich in einem schlechten Licht sieht und so. Das fand ich gut gemacht, so als Dilemma. Aber insgesamt fand ich Highest to Lowest mit Denzel Washington jetzt wirklich ganz, ganz schrecklich. Fand wirklich schlimm, quälend, lang. Weiß ich nicht. Also ich auch nichts Neues dran, oder?
Ich könnte dir jetzt eine Sprachnachricht vorspielen von Martin, der genau, also du bist noch positiver als Martin, obwohl, nee, muss ich mal umrechnen. Du gibst ihm 3 von 10, ne? Also Martin gibt ihm 1 von 5.
Ja, und ist also etwas schlechter, ja.
Wir haben dann so ein bisschen hin und her getextet und er endete dann bei der Einsprachnachricht noch, ich kann ihm noch 1 Punkt mehr geben, aber nur, weil du mein Freund bist. Und da habe ich gesagt, nee, das brauchst du nicht, wenn du den Film schlimm findest, dann ist das schon total fein. Und ich weiß auch alles, was du meinst. Der hat sich hier mit Highest to Lowest an dieses tatsächlich Meisterwerk von Kurosawa gewagt und liefert, ich muss schon sagen, in Teilen ein kraftvolles, aber leider überhaupt nicht fehlerfreies Remake mit einem riesigen, riesigen, riesigen Grundfehler. Ich verstehe, warum du blöd findest, wie King hier agiert, also die Figur von Denzel Washington. Ich glaube, das ist schon dem Original geschuldet, weil der Manager in Kurosawas Original ist ein Übergott im Bereich, und das ist ein bisschen albern, aber da musste ich mich auch erstmal loslassen, im Bereich Schuhe halt eben, Damenschuhe. Das ist schon ein bisschen albern, wenn da 5 bis 8 Japaner, die dann gleichzeitig auf dem Bildschirm zu sehen sind, an Damenschuhen rumknöpern die ganze Zeit, dann hat das so ein bisschen was Albernes. Ne? Hier ist es nicht den Move, das alles in die Musikszene zu tun und in das Musikbusiness, weil er ja, das weiß man ja, Spike Lee ist ja ein Riesenmusikfan. Und er liebt ja das Business und Seitenhiebe kann er sich ja aber auch da nicht verklemmen. Das fand ich schon ganz gut.
Weißt du, Bezug nehmend darauf finde ich auch einfach, ich weiß, dass das wahrscheinlich jetzt mit deiner Erklärung auch so sein soll. Ich kaufe dem Film aber einfach nicht ab, dass dieser Typ halt so eine Koryphäe ist,
dazu wollte ich gerade kommen.
Ich finde, das macht dieser Film einfach nicht, mir aufzubauen.
Mhm. Ich wollte noch kurz beim Positiven bleiben und dann gehen wir da gleich mal drauf ein, weil die Grundidee funktioniert schon. Also seine New York-Vision hat an einigen Stellen Tempo, wo es das braucht. Es hat eine viel, viel engere Verzahnung. Sein Chauffeur ist halt hier ein richtiger Bruder im Geiste. Die haben, da sollen wir spüren, dass Jeffrey Wright und Denzel Washington eben in ihren Charakteren da schon viel Vergangenheit zusammen haben und so. Das war im Original natürlich nicht. Also im Original ist der Chauffeur so ein kleiner, whimsiger Mann, der in der Ecke steht und den Kopf nicht hochkriegt. So, das ist hier nicht. Hier hast du so einen richtigen Bruder, der den Islam gefunden hat, also ein Black Panther, der dann zum Islam gewandert ist. So, das merkt man und das sorgt auch zum Teil für so unfreiwillige Handshake-Momente, wo ich dann auch denke, gut. Sein Blick auf Klasse und Macht und Verantwortung ist auf jeden Fall noch da. So wie im Original ist hier vielleicht noch so ein bisschen bitterer. Aber ich bin komplett bei dir. Seine Frau ist so nichtssagend wie sonst noch irgendwas. Die Kinder im Original sind kleine Jungs, 10 oder so. Hier hast du, ich weiß nicht, was soll der sein? Was wird der sein? 18, 19?
Ja, und ich glaube, der Schauspieler ist aber auch 27.
Ja, also schon etwas ältere Kinder, damit sie dann eben nachher später auch mal das entführte Kind in einer unangenehmen Situation zeigen können. Das hast du im Original nicht. Dafür ist aber es gehört zu einem der Highlights tatsächlich. Und ich muss leider immer wieder hin und her switchen, weil für mich ist das eben so beides miteinander verzahnt. Im Original von Kurosawa ist der Moment, wo es zu dieser Geldübergabe kommt. Es spielt im Zug und es ist so geil gemacht, weil wie der Täter hier diese Übergabe plant, das hast du so in der Form noch nicht gesehen. So, ganz simpel. Das gibt's in keiner anderen Fassung. Hier ist das eben gar nicht so der Fall. Aber das würde ich alles noch verzeihen. Und so habe ich auch bei Martin agiert. Ich habe einen weichen Keks für Denzel Washington. Ich kann verzeihen, dass die Charaktere nicht besonders groß ausgearbeitet werden und dass der also mir reicht es, dass ich diesen Konflikt gesehen habe bei Denzel Washington. Soll ich jetzt für das Chauffeurkind bezahlen, ja oder nein? Und dann wird mir erzählt, er ist diese Koryphäe mit den besten Ohren in New York. Und dann kommt die Musik. Ich habe heute Morgen mich in meinen Fan-Edit Reddit gestürzt und habe geschrieben, wenn jemals ein Film eine Überarbeitung gebraucht hat, dann ist es dieser hier. Hier muss man komplett jede Musiknummer austauschen.
Ja.
Und zwei Stücke dürfen, also und am Ende gibt es auch noch einen Song, und den darf man direkt wegschneiden, weil hier nichts funktioniert. Kein einziger Song funktioniert, gar nicht. Das Ding fängt an mit einer Musical-Nummer aus dem Musical Oklahoma. Darüber sehen wir die Kamerafahrten über New York. Dann kommt die schlimmste Title-Card, die ich je gesehen habe. Wie der Titel eingeblendet wird, Highest to Lowest, ist so 90s und so mies, dass ich mir denke, warum machst du das? Es passt zu nichts anderem, was wir sehen werden, wenn es geschrieben ist auf der Leinwand. Es hat mich total abgefuckt und das ist 30 Sekunden im Film. Also, wir sind 30 Sekunden im Film. Wir hören diese grotesk schlechte Musical-Nummer. Die ist sicherlich in dem Musical, wenn man Musicals mag, super, aber das ist nicht der Film. So darf der nicht einsteigen. Der muss mit einem fetten Drumbeat oder irgendwie sowas einsteigen, sonst macht das überhaupt keinen Sinn. Und das geht die ganze Zeit
so. Weil vor allen Dingen ja auch das Genre, wo er ja diese Koryphäe ist, ist ja auch einfach ein besonderes. Ne?
Ja, irgendwie. Oder Soul, wir hören ja zum Teil alte Soul-Klassiker und sowas, aber die gehen halt unter, weil dann gibt es zu allem Übel auch noch einen Score. Und dieser Score ist der Score von irgendeinem Actionfilm, der nicht gedreht wurde, offensichtlich, weil zu diesem
hier Actionfilm passt das nicht. Aber es ist doch ganz oft einfach irgend so ein völlig belangloses Klaviergeklimper.
Der soll dir Tension zeigen, der soll dir Spannung zeigen und dann müsstest du etwas ein Äquivalent auf der Leinwand sehen und das kriegst du halt nicht.
Aber genau, es gibt ja manchmal wirklich Szenen, die sind sehr, sehr emotional aufgeladen und eigentlich auch traurig. Und dann hast du wirklich so eine Fahrstuhlmusik im Hintergrund.
Ja, Fahrstuhlmusik ist genau das Richtige.
Das nervt wie die Sau. Ich fand das alles schlimm.
Und ausgerechnet dann, wenn dieser Film zum Thriller werden will, weil es gibt ja diesen Shift. Wir sind auch erst bei ihm lange im Haus und dann gibt's ja diesen Shift so von wegen, wie kommt der Entführer jetzt an die Kohle, wenn ich denn bezahle? Wie wird das laufen? Was passiert? Das ist der Moment, wo es eigentlich sagen soll, so jetzt hier anschnallen, Buchs hochgezogen und ab ins Auto und los geht's, ne? Da müsste Spannung aufgebaut und dann kriegen wir eine überinszenierte Tanzszene auf der Straße. Aus welchem Grund nochmal? Warum ist da das Puerto Ricanische Straßenfest und läuft fast 7 Minuten, dass ich einen 70-Jährigen dabei zusehen muss, wie er seine Ellbogen aufs Klavier knallt und dann kommt noch die echte Rosie Perez und dieser andere Noob nicht als Rolle, sondern die stehen auf der Bühne bei diesem Straßenfest und es hat nichts mit diesem Film zu tun.
Nee, gar nichts, ne?
Gar nicht. Also ich weiß nicht, ob der den finanzieren hat lassen von irgendeiner Touristikagentur oder sowas. Ich weiß es nicht.
Ich kann es dir auch nicht sagen, aber was mich halt, ich meine, ich kann und das Filme, weil sie uns was zeigen wollen. Das kann ich alles ab. Aber wenn ich diese Szene sehe, wo irgend so ein Idiot und das dann genauso, wo dieser Nappel gerade Tasche genau dort, wo sie soll. Also das ist mir zu viel. Ja, da bin ich nicht bereit.
Da bin ich bei dir. Vielleicht sollten wir noch mal ein Stück zurückspulen und sagen, dass wir hier gleich ein Spoiler-Kapitel machen an der Stelle.
Jetzt kommt ein Spoiler. Wir verraten euch, wie der Film ausgeht.
Wenn ich hören will, der hält jetzt die Ohren zu.
Ich kann es dir auch nicht sagen, aber was mich halt, ich meine, ich kann Zufälle und dass Filme konstruiert sind, weil sie uns was zeigen wollen, das kann ich alles ab. Aber wenn ich diese Szene sehe, wo irgend so ein Idiot einfach random im Zug die Notbremse zieht und das dann genauso abgetimt ist, dass der Zug dort anhält, wo dieser Nappel gerade draußen steht und dann durch das Zuganhalten da diese Tasche verliert und die genau dort, wo sie soll, runterfällt. Also das ist mir zu viel, was ich annehmen soll. Ja, da bin ich nicht bereit, das hinzunehmen.
Nee, aber ich bin komplett bei dir. Es wirkt albern und es wirkt eben nicht durchdacht, wenn doch dann der Rest von dem, was dann passiert, alles so durchdacht wirkt. Und insofern ist der ganze Film für mich ein Widerspruch. Auf der einen Seite, ich habe mich immer dann, wenn Musik gekommen ist, diese Dauerbeschallung ging mir, also wirklich, diese Dauerbeschallung hat mir den Film richtig, richtig madig gemacht. Der wirkt wie nicht durchdacht, wie ein schlechter Scherz und wieder im direkten Vergleich zum Original, das natürlich langsamer ist und schwarz-weiß und schwierig zu gucken. Es gibt keine deutsche Fassung. Du guckst das japanische Original, wenn du Glück hast, mit deutschen Untertiteln. Aber das war mir alles noch lieber und du weißt, dass ich lese nicht gerne Untertitel. Ich hasse das wie die Pest, deswegen gucke ich selten französische oder skandinavische Filme im Original. Aber das war mir alles noch lieber, als das jetzt zu gucken. Ich habe mich ein bisschen durchgequält und dann gibt es wieder Momente, wo ich gesagt habe, ja, hier könnte man was machen. Also ich glaube, Schere ran, ein paar Szenen komplett kürzen. Ich muss nichts von der Frau wissen. Das muss ich alles nicht hören. Die Grundgeschichte, da drin ist ein spannender Film versteckt, den kriegst du in 80 Minuten durchgeballert, ändere die ganze Musik. Genauso habe ich es quasi bestellt jetzt in dem Fan-Edit-Forum in der alternativen Schnittfassung. Ich hoffe, dass das jemand mal abliefert, weil so muss ich auch sagen, für mich ist das nicht der Film, dass der jetzt überall auf der Nummer 1 ist bei allen Leuten und dass der gute Kritiken kriegst, das wundert mich nicht, weil dass Spike Lee noch Filme macht, die in sich so viel schwarze Politik haben oder sowas, das haben die noch nie platt gemacht. Das haben die auch noch nie richtig groß kritisiert. Also insofern, das habe ich hier auch gar nicht erwartet. Ob der jetzt gesellschaftlich relevant ist, wage ich mal ganz mutig dahinzustellen. Also ich glaube nicht. Weil wenn du jemanden siehst, der viel Macht hat und viel Geld hat und dann durch eine sowieso schon gewagte Entscheidung dann an dem Tag auch noch in den Arsch gebissen wird, dass sein Blag entführt wird und dann bricht sein ganzes Kingdom vielleicht zusammen. Ja, das ist ein persönliches Schicksal, das können wir ja gar nicht erfüllen. Also dann sei vorher nicht so ein Blödmann und so ein Arsch und dann hast du auch dieses Problem nicht. Ne? Ich würde sagen, es gibt Momente, da ist das ein sehenswerter Film, die sind leider überfrachtet durch viel Sachen, die man nicht sehen will. Die Musik bleibt wie ein hartnäckiger Störton in meinem Ohr. Das ist wie so ein Tinnitus, den ich nicht haben wollte. Aber so ganz verdammt wie du und wie Martin will ich ihn nicht. Also ich würde schon sagen, ich habe den ja zu Ende geguckt, deswegen kann der nicht so niedrig sein. Ich würde sagen, der ist eine 5 Und da ist ein Film drin versteckt, den ich lieber sehen wollen würde. Ich habe ihn halt nicht gekriegt. Und du schon mal erst recht nicht. Also
nee, also ich fand ganz, ganz schlimm. Ist ja, wir haben es ja noch gar nicht erwähnt, ist ja A24 produziert. Also das ist auf jeden Fall so ein Film, den musste ich natürlich irgendwie so oder so gucken, aufgrund meines Credos. Aber den will ich nie wiedersehen, weil das interessiert mich wirklich nicht. Und ich glaube, mit durchaus ein Punkt, warum der so erfolgreich ist, ist, dass da dieser A$AP Rocky da irgendwie mitspielt, das, der auch irgendwie so gehypt wird wie ja, die Sau.
Das glaube ich auch. Also ich glaube, das glaube ich. Und weil es ist einfach so, wenn Denzel Washington einen Film macht, gucke ich den. Punkt. Und ich mache mir dann ja, das Bild. Weißt du? Und alleine, dass du den guckst, das bringt den auf diese Top-Listen. Der wird da nicht bleiben. Der hat hier, ich sehe gerade, eine solide 5,8 auf IMDb bei schon fast 12.000 Bewertungen. Also wir sind nicht die Einzigen, die das nicht mögen. Wir sind auch nicht die Einzigen, sehe ich gerade, die feststellen, dass der Soundtrack unbearable ist. Also das macht ihn fast zu einem unwatchable movie, ja, stimme ich voll zu. Also insofern, ja, ich denke, da haben sich viele Leute ein bisschen mehr von versprochen. Macht euch ein eigenes Bild. Wir wollen euch das ja gar nicht vorschreiben, wisst ihr ja. Aber nee, also auf die Liste der Top-Filme gelangt der auf jeden Fall nicht.
Nee, also ich gehe so weit, wir sehen uns nochmal wieder mit diesem Film dieses Jahr.
Okay.
So weit gehe ich auf jeden Fall.
Ja, ja, warum nicht?
Gut. Na, siehst du, haben wir doch über die Stunde voll gekriegt. Wir sind also trotzdem, wir sind Lieferer. Wir haben einfach unsere Vision, haben wir im Blick. Wir wissen genau, was wir abliefern müssen und sollen und dürfen und wollen. Ja. Und werden sehen, was wir nächste Woche so Schönes treiben an Schabernack. Dir wünsche ich auf jeden Fall noch einen schönen Abend. Euch da draußen viel Freude bei allem, was ihr jetzt noch so vorhabt, nachdem ihr fertig gehört habt. Und dann hören wir uns nächste Woche einfach wieder. Tschüss, ciao und goodbye.
Bleibt spoilerfrei.
Und hört bessere Musik. Es ist so leicht, wenn man diesen Film
naja, als wenn Master ich mich mit euch unterhalte, ist es nicht so leicht. Also.
Ja. Ich glaube, bei unseren Hörern sind deutlich mehr auf unserer Seite als auf deiner.
Das glaube ich, also das ist auch gar kein Diss. Das ist halt einfach so. Das ist halt einfach so. Ich habe halt die Ausfahrt woanders genommen. So einfach ist das.
Bis bald.